Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Normalerweise dreht sich hier alles um das Thema Neukundengeschäft von und für Agenturen. Heute ist es ein wenig anders. Heute gibt es eine Sonderausgabe zum, wie kann das anders sein, zum Thema Corona. Ich weiß nicht, wie es meinen Zuhörern geht, aber ich bin extrem davon genervt, dass von Corona-Leugnern Argumente vorgebracht werden, wo mein Bauch sagt, das kann gar nicht so sein, das kann gar nicht so stimmen. Wo mir aber der fachliche Hintergrund fehlt, um genau diese Argumente, und sei es nur für mich selber, zu widerlegen. Um genau das aber zu tun, und das betrifft aus meiner Sicht mal so zwei Felder, einmal das Thema Corona-Test und zum anderen das Thema Corona-Impfungen, braucht es natürlich Fachpersonal. Was sollte dieses Fachpersonal können? Diese Person sollte Biologe sein, vielleicht sogar aus dem Bereich Genetik. Und wenn es um Impfungen geht, sollte diese Person vielleicht, diese Fachkraft vielleicht Medikamente zulassen. Und so jemand ist natürlich verdammt schwer zu finden. Und das wird natürlich noch schwerer, wenn es dabei sich noch um eine nette Person handelt. Aber ich kenne jemanden, das ist meine Frau, Sarah Burak. Hallo Sarah.
Hallo Heiko.
Ein paar Informationen zu dir habe ich ja schon gesagt. Ein paar weitere folgen noch im Rahmen des Podcasts. Und ich starte mal mit einer ganz banalen Frage. Woher weiß man überhaupt, dass dieses Coronavirus ein neues ist? Wer sagt denn eigentlich, dass das nicht ein Virus ist, was nur eine Mutation eines bekannten Coronavirus ist, das es schon im Menschen gibt?
Ich weiß erstmal daher, dass es neu ist, weil es als ein Virus identifiziert wurde, welches die Krankheit Covid-19 macht. Und diese Krankheit Covid-19 hat man vorher so noch nicht gesehen. Es ist natürlich so, dass ein Virus nicht aus gar nichts entsteht. Auch ein Virus hat Vorgänger, aus dem es entstanden ist. Und es gibt tatsächlich Viren, die man in Fledermäusen findet, die sehr ähnlich sind zu dem Virus, welches Covid-19 macht. Und dieses Virus wurde SARS-CoV-2 benannt. Man kann natürlich schon sagen, dass in Evolutionen gibt es vielleicht immer einzelne Mutationen, die dann noch heißen, das ist das gleiche Virus. Aber allgemein sagt man so, wenn ich eine ganz neue Charaktereigenschaft von einem Virus zum Beispiel habe, welches sich entwickelt und welches durch bestimmte Mutationen ganz neue Charaktereigenschaften hat, dann würde man sagen, das ist neu.
Und wenn du sagst, dieses Virus hat eine gewisse Ähnlichkeit zu einem Virus, das man schon in der Fledermaus gefunden hat und was man von dort kennt, dann heißt das, man hat sich diese zwei DNA-Stränge angeschaut, hat sie analysiert und hat sie nebeneinander gelegt und ist zu diesem Ergebnis gekommen. Richtig?
Also man kann heutzutage sehr schnell im Labor die Struktur von Erbsubstanzen bestimmen. Das kann jeder Molekularbiologe und jeder Genetiker. Und wenn ich eine neue Sequenz habe, die ich generiert habe, dann kann ich die in Datenbanken schicken. Und die Datenbank, die sagt mir schon, Achtung, wir haben die und die Ähnlichkeiten gefunden.
Also mit Sequenz erzeugen meinst du, ich schaue mir an, aus welchen Bausteinen und wie diese Bausteine dieses Virus zusammengesetzt sind und vergleiche sie dann mit anderen Ergebnissen, die es schon in der Datenbank gibt.
Genau. Ich denke, der Weg war so, dass man erstmal gesehen hat, da ist eine neue Krankheit da. Dann hat man in den Patienten geguckt, was finde ich denn da im Blut oder in Geweben, was vorher noch nicht so da war. Und daraus kann ich dann eben eine DNA gewinnen. Und genau, halt, wenn ich das gemacht habe und habe die dann im Labor aufgereinigt und hole mir durch technische Möglichkeiten, molekularbiologische Möglichkeiten, die Sequenz raus und dann schicke ich das in die Datenbank und dann weiß ich, ach guck mal, da finde ich ja was, was ich vorher noch nie gefunden habe.
Lass uns über diesen Corona-Test reden. Das ist ja ein PCR-Test und ich wette, ich Schlaumeier, das C steht für Corona, richtig?
Selbstverständlich nicht. Also PCR steht für Polymerase Chain Reaction. Das ist eine Kettenreaktion und da ist eine Polymerase beteiligt und Polymerase ist ein Enzym.
Und was ist denn ein Enzym?
Ein Enzym ist ein Protein, was eine bestimmte quasi Reaktion im Körper unterstützt. Nur mit den Enzymen finden bestimmte Umsetzungen statt. Man kann sagen, das ist halt ein bestimmtes Werkzeug, was einen ganz bestimmten Schritt macht. Genauso wie ich, wenn ich Brot backen will, dann gebe ich Hefe dazu. Ohne die Hefe würde kein Brot rauskommen. Und so kann ich mir es vorstellen, wenn ich einen bestimmten Schritt haben möchte, dann muss ich manchmal ganz bestimmte Enzyme dazugeben. Und bei der PCR habe ich ein ganz bestimmtes Enzym und das ist die Polymerase.
Was ist denn jetzt dann genau diese Kettenreaktion, diese Chain Reaction? Das hört sich so nach einem exponentiellen Wachstum an, was dahinter steht.
So mit Kettenreaktion ist jetzt hier gemeint, dass ich eine Reaktion ganz oft wiederhole. Und jetzt gehe ich mal so ein bisschen zur Struktur vom Erbgut, um zu erklären, was genau in dieser PCR passiert. Man kann sich ja die DNA, so die, das Kürzel für die Erbsubstanz, so ein bisschen vorstellen wie eine Leiter. Eine Leiter hat rechts und links zwei Streben und die sind verbunden durch Sprossen. Und mit den Sprossen, da würde ich zum Beispiel die Leiter hinaufsteigen. Ganz ähnlich kann ich mir jetzt die DNA vorstellen. Auch hier habe ich zwei Stränge, die die Sprossen tragen. Genau, die Sprossen bilden dann quasi halt zu verbinden auch diese beiden Stränge. Die Sprossen, das sind jetzt im Fall der Erbsubstanz, sind das die sogenannten Basen. Und hier habe ich vier Basen, die Erbsubstanz bilden und die werden abgekürzt mit A, C, T, G. Das sind die vier Basen, die ich habe. Und ich kann jetzt so eine Vielgestaltigkeit von der Erbsubstanz dadurch erreichen, dass ich diese Basen in ganz vielen verschiedenen Kombinationen so hintereinander bauen kann. Ich stelle mir eine mehr oder weniger unendliche Leiter vor und die besteht jeweils aus diesen vier Basen.
Man kennt dieses Prinzip ja schon aus anderen Bereichen, zum Beispiel aus dem Bereich der Software. Auch da gibt es ja nur als mögliche Elemente, die ich miteinander kombinieren kann, die 0 und die 1. Aber dadurch, dass ich die in so vielen unterschiedlichen Kombinationen anordnen kann, kommt es dann eben zu so vielen unterschiedlichen Ergebnissen. Und so ähnlich ist es hier ja auch. Hier habe ich zwar ein paar mehr Möglichkeiten, um die Elemente miteinander zu kombinieren, aber das hält sich auch im Rahmen. Aber dadurch, dass die Möglichkeiten so viele sind, wenn ich eben ganz viele Elemente benutze, komme ich eben zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Kann man sich das so vorstellen?
Ja, ich denke, das Beispiel mit dem Computer ist schön. Da habe ich ja diesen universellen Code mit 0 und 1. Und wie ich das hintereinander bringe, kann ich quasi verschiedene Informationen kodieren. Und man kann sich das so ein bisschen ähnlich vorstellen, genau.
Okay, dann habe ich also diese Basen. Und wie funktioniert jetzt dieser PCR-Test?
Beim PCR-Test wird die DNA vermehrt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel von der Leiter zurückgehe, dann sage ich, ich starte mit einer Leiter, die ich habe. Und ich möchte das so vermehren, dass ich am Schluss ganz viele Leitern habe. So eine Besonderheit von der PCR ist, dass die Leiter quasi durch die Mitte der Sprossen durchgesägt wird. Das heißt, ich habe dann einen Strang, wo jeweils die Sprossen zur Hälfte dranhängen. Und ich habe auch den zweiten Strang, wo die andere Hälfte der Sprossen dranhängt. Also die DNA, die trennt sich in der Mitte. Und das ist der erste Schritt von der PCR. Ich nehme meine DNA und durch eine bestimmte Temperatur gehen diese Stränge auseinander. In einem nächsten Schritt werden jetzt kleine Startersequenzen an manche Sprossen angelegt. Und das sind wieder Startersequenzen, die haben eine ganz bestimmte Sequenz. Das heißt, die müssen wieder die Basensequenz meiner DNA spiegeln. Und das ist auch ein ganz besonderer Schritt, weil diese Startersequenzen, die ich dann dazugebe, die sind dann ganz wichtig für die Gene, die ich da vermehren will. Ich will ja vielleicht nicht die gesamte Virus-DNA vermehren, sondern ich will eigentlich ein ganz bestimmtes Gen haben, häufig, das ich mir angucken will. Also ich habe die durchgesägte Leiter, dann habe ich eine Startsequenz, die einen Teil der Sprossen schon abdeckt und dann kommt die Polymerase dazu. Und die Polymerase, die geht dann entlang der Sprossen und repariert nach und nach die ganzen Sprossen und baut das Gegenstück wieder dran. Und wenn ich mir eine halbe Leiter vorstelle, eine Startersequenz, und dann wird das Gegenstück wieder zusammengebaut, dann habe ich aus zwei halben Leitern zwei einzelnen Leitern gemacht. Und diesen Schritt wiederhole ich dann wieder. Das heißt, aus diesen zwei Leitern bekomme ich am Schluss 4 und dann 8 und dann 16 und 32 und so weiter und so fort.
Viel weiter wollen wir heute Abend auch nicht rechnen, aber das ist dann die Kettenreaktion beziehungsweise das exponentielle Wachstum, von dem wir eben gesprochen haben.
Ja, genau, das ist quasi eine Kettenreaktion. Für diesen Test, den gibt es schon relativ lange, seit 40 Jahren ungefähr, wurde sogar mal der Nobelpreis vergeben. Ich finde spannend dabei, dass ganz zu Beginn, als der Test entwickelt wurde, da wurde diesen einzelnen Schritte, ich säge die Leiter auseinander, ich setze noch einen Teil dran und dann tue ich ein Enzym dazu, das wurde jeweils mit verschiedenen Wasserbädern gemacht. Jeder Schritt braucht eine besondere Temperatur. Und die Forscher im Labor, die haben damals gestartet, haben mit einer bestimmten Temperatur begonnen und dann haben sie quasi halt so ein Reaktionsgefäß dann ins nächste Wasserbad getan, wo es eine andere Temperatur war. Da mussten sie rausfinden, wie lange muss da drin bleiben und wenn das gut war, dann haben sie den nächsten Schritt gemacht. Also ich habe im Labor auch PCRs gemacht und habe das dann so gemacht, dass ich das Ganze vorbereitet habe. Ich habe mir alles, was ich brauchte, zusammengesucht, habe das zusammenpipettiert in kleinen Reaktionsgefäßen, habe das fertig programmiert und habe das meistens am späten Nachmittag oder abends gemacht, weil das Ganze konnte dann automatisch über Nacht laufen. Und wenn ich morgens zurückkam, war die PCR dann abgeschlossen.
Aber ihr habt doch damals noch gar nicht so richtig gearbeitet, wie wir von Frau Merkel erfahren haben. Du bist in den 90er Jahren wahrscheinlich mal so um 10 ins Labor geschlappt, bist erstmal zur Kaffeemaschine gegangen und hast mal ein Käffchen getrunken, hast dann mal mit Kollegen gequatscht und dann mal so ein bisschen angefangen rumzuexperimentieren. Eigentlich geht doch das erst los seit Corona, dass die Wissenschaftler mal so richtig in die Puschen kommen, oder?
Genau, es gab so ein schönes Interview mit der Frau Merkel, wo sie irgendwie so einen Kommentar hatte, wo ich dann doch ziemlich lachen musste, weil da hat sie dann halt gemeint, die Wissenschaftler haben wahrscheinlich so hart gearbeitet wie sonst auch noch nie. Und das fand ich schon witzig oder ich musste lachen, weil Wissenschaftler arbeiten schon sehr viel. Quasi mit so einem ganz normalen Job ist so eine Laborarbeit meistens nicht getan. Da steckt man mehr als so eine ganz normale Arbeitszeit rein, weil man auch häufig am Wochenende kommen muss und weil man diverse Experimente startet, die dann doch auch heißen, dass man halt dann durchaus auch lange Tage hat. Also Wissenschaftler sind schon fleißige Leute.
Wie lange hast du als Doktorand gearbeitet in der Woche?
Ich war circa so 10 Stunden im Labor. Ich sage direkt, wir haben durchaus auch eine Mittagspause gemacht, die auch ein Highlight war, weil man einfach da seine Kollegen gesehen hat und weil man sich ausgetauscht hat. Genau, aber es war auch normal, dass man eben Samstag und Sonntag dann durchaus auch ins Labor kam.
Naja, 10 Stunden pro Tag bei einer halben Stelle ist ja auch mehr als angemessen. Aber lass uns noch mal bitte auf den PCR-Test zurückkommen. Also ich habe verstanden, dass man da diese Leiter in der Mitte auftrennt und dass die Polymerase die sozusagen wieder vervollständigt. Aber die große Frage, die ja dann bleibt, ist, wie bekomme ich es denn hin, dass dieses Verfahren dann in diesem Fall auch nur auf den einen Virus wirkt, dass mir nur dieser eine Virus angezeigt wird und kein anderer?
Das schaffe ich dadurch, dass ich die Startersequenz, die ich dazugeben muss, dass ich mir die genau angucke, was ich denn für eine Startersequenz nehmen muss. Ich habe die Leiter, die immer ein Gegenstück hat und ich habe auch die Abfolge der Basen, die charakteristisch sind für ein Gen. Und dann suche ich halt eine Abfolge von Basen, die so ein Startersequenzstück bilden, die spezifisch sind für SARS-CoV-2. Und das kann ich so spezifisch machen, dass ich wirklich sagen kann, ja, hier wird das Virus vermehrt, was Covid-19 macht und keine anderen Viren. Und das ist natürlich vorher im Labor genau getestet worden. Da hat man sich diverse andere Viren genommen, quasi halt dazu genommen und hat geguckt, kriege ich denn mit Reaktionen, die ich mache, wirklich nur SARS-CoV-2 und keine anderen Viren?
Also dieses Argument, dass der PCR-Test nicht spezifisch genug ist, den würdest du nicht gelten lassen. Habe ich das richtig verstanden?
Der reine PCR-Test ist auf jeden Fall spezifisch genug. Ich denke, das sind dann mehr die weiteren Bedingungen, die ich habe, bis ein Test zustande kommt. Erstmal kann es sein, dass ich zufällig die Probe von dem Patienten nehme, zu einem Zeitpunkt, wo die Viren gar nicht mehr in dem Bereich sind, wo ich den Abstrich nehme. Dann wäre ein Patient Covid-19 positiv, aber ich kann es mit der PCR nicht nachweisen. Das heißt, wenn ich die Sequenz einfach nicht drin habe. Es kann auch sein, wenn ich die Probe so nehme und sie ist nicht richtig gelagert, sodass es die DNA dann doch nicht mehr die Struktur hat, dass ich es dann nachweisen kann. Da habe ich dann auch eine Schwierigkeit. Aber quasi unter standardisierten Laborbedingungen sollte ich mit dieser Reaktion auf jeden Fall dann ein positives Ergebnis bekommen. Ich denke, man kann davon ausgehen, wenn der Test positiv ist und dann kann man wirklich sagen, man hat ein Virus bei einem Patienten gefunden, der da eigentlich nicht hingehört.
Es wird ja immer wieder auch gesagt, dass ich gar nicht den Virus nachweise, sondern nur diesen Nukleotid-Schnipsel. Kann ich denn wirklich von diesem Nukleotid-Schnipsel und den weise ich ja in der Tat mit der PCR nach, kann ich denn darauf dann auch auf diesen Virus schließen? Weil den weise ich ja nicht nach. Es ist ja dann nur so ein indirekter Schritt.
Ich denke, man weiß schon, dass das reine Nukleotidschnipsel sind so für sich nicht lebensfähig. Und wenn ich einen Schnipsel von dem Coronavirus nachweise, dann muss man auch davon ausgehen, dass komplette Viruspartikel bei dem Patienten da ist. Und man kann davon ausgehen, wenn ich einen Schnipsel von dem Virus in mir habe, dann habe ich leider auch den gesamten Partikel in mir. Und
aber wenn ich positiv getestet bin, heißt es noch nicht, dass ich auch krank bin, weil das Ganze kann ja auch symptomfrei an mir vorbeigehen.
Genau, ich meine, halt krank ist wirklich nur, wenn man Symptome hat und wenn es einem nicht gut geht. Und es gibt ja zum Glück auch viele, die einen sehr milden Verlauf haben. Oder ich denke, es gibt auch Patienten, die gar nichts davon merken. Und da ist es dann tatsächlich so, dass sie nicht krank sind, aber dass sie trotzdem positiv sind für das Virus. Oder halt die Personen, die gesund sind, dass sie dann auch das Virus weiterverbreiten. Und das trifft dann auch mal auf jemanden, der wirklich krank und schwer krank wird oder auch versteppt.
Du hast ja eben schon davon berichtet, dass PCR-Tests ja schon ganz lange eingesetzt werden, dass sie in den 80er Jahren entwickelt wurden, dass der Erfinder einen Nobelpreis bekommen hat. Wir wollen jetzt gar nicht auf die gesamte Breite dessen eingehen, weil es davon ganz, ganz viele Anwendungsmöglichkeiten gibt. Ich kann ja DNA überall damit nachweisen, wo sie erstmal nicht hingehört. Also das Virus-Erbmaterial gehört nun mal nicht in den Menschen, auch wenn das Virus vielleicht ein bisschen anders sehen würde, aber wenn wir mal die Perspektive des Menschen einnehmen, dann ist es so. Lass uns noch mal kurz über ein Beispiel sprechen. Du hast in den 90er Jahren im Max-Planck-Institut mit Fliegen gearbeitet.
Mhm. Genau, es ist die Taufliege Drosophila, die vielleicht viele kennen, oder Fruchtfliege, die vielleicht viele kennen. Und es wird bei den Biologen gerne genommen, weil es ist so ein Modellorganismus. Man kann mit dieser Fliege sehr viel lernen, wie Gene aussehen und wie sie funktionieren. Und man findet auch ähnliche Gene, die man auch bei Wirbeltieren ähnlich findet. Nur hat halt die Fliege einen Vorteil, sie ist klein, sie vermehrt sich schnell. Und ich kann eben damit viele Dinge mir angucken, die sich beim Menschen in Versuchen nicht so angucken.
Und sie schreit nicht rum, wenn man sie umbringt.
Ja, aber es gibt natürlich dann schon Standards, wie man mit den Fliegen umgehen sollte.
Also nochmal, du hast zwar PCRs eingesetzt, aber du hattest nichts mit Viren zu tun. Lass uns das nochmal als Beispiel nehmen für die Leistungsbreite von PCRs, weil im Virenumfeld warst du ja gar nicht tätig. Für was hast du die PCR-Tests genau eingesetzt?
Ich habe es verwendet, weil ich habe damals probiert, ein Gen zu klonieren. Ich habe versucht, ein neues Gen zu finden. Und das war eigentlich in der Zeit, bevor auch zum Beispiel das gesamte menschliche Genom sequenziert war. Das kam im Jahr 2000 raus, dass das gesamte menschliche Genom sequenziert war. Und genauso gab es eben da auch Zeiten, wo man halt wusste, es gibt noch Gene, die kannte ich noch gar nicht. Und ich hatte damals die Aufgabe, und zwar Ziel, quasi halt neue Gene zu identifizieren. Und das habe ich eben auch durch Klonieren gemacht und auch mit PCR. Und ich hatte dann eines Tages dann die Situation, dass ich selber eine Sequenz generiert habe von meiner Fliege, wo ich dachte, das könnte das Gen sein, was ich da suche, und habe das dann auch mal in die Datenbank geschickt. Und da hat sich dann leider herausgestellt, dass eine japanische Arbeitsgruppe dieses Gen schon kloniert hatte. Und damit war meine Fragestellung meiner Doktorarbeit ein bisschen hinfällig. Es musste dann noch ein bisschen geändert werden, halt, was ich aus meiner Doktorarbeit machen konnte. So, damals war so die Zeit, dass man das große Rennen hatte, dass man versucht hat, viele neue Gene kennenzulernen. Also, weil damals kannte man noch nicht alle Gene. Und auch heute ist das noch nicht abgeschlossen.
Lecker essen ist ja eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und du hast es ja damals auch deinen Fliegen, was Yummy Yummy angeht, gut gehen lassen. Über was haben sie sich denn ganz besonders gefreut?
Die Fliegen wurden in so kleinen Plastikröhrchen gehalten, wo es einen Boden gab aus Futter, und das wurde gekocht. Es war so ein bisschen halt so eine Puddingstruktur, aber da kam Apfelsaft rein und es kam Grafschafter Goldsaft rein, also dieser Rübensaft. Genau, und wenn ich wollte, dass sich meine Fliegen ganz besonders gut vermehren, dann habe ich noch dazu Hefe gekauft. Und das war was, was man dann auch selber gemacht hat. Dann war ich morgens im Supermarkt und habe noch ein paar Blöckchen Hefe gekauft und habe dann noch kleine Tropfen Hefe mit auf dieses Futter getan, und dann haben die Fliegen nochmal ganz besonders viele Nachkommen bekommen.
Und du hast mir gesagt, du warst verdammt oft wegen Hefe im Supermarkt.
Ja, schon. Ich glaube, so alle 1-2 Wochen hat man ein paar Blöckchen gekauft, genau. Weil ich hatte dann schon so Zeiten, wo ich eben besondere Fliegen eben haben wollte. Und da habe ich dann schon viel Hefe gekauft.
Mhm. Okay, prima. Lass uns von den Fliegen auf ein ganz aktuelles Thema zu sprechen kommen. Reden wir übers Impfen. Es sind ja im Moment ein paar RNA-Impfstoffe sehr gut im Rennen. Vorab die grundsätzliche Frage, wenn ein solcher Impfstoff, unabhängig ob RNA oder nicht RNA, in Europa zugelassen worden ist, würdest du dich impfen lassen?
Ja, würde ich. Ich glaube, dann sind die Tests so gelaufen, dass erstmal ganz viele Probanden schon diesen Impfstoff bekommen haben. Also man kann dann halt sagen, dass man wirklich dann mögliche Nebenwirkungen, die in auch schon einer relativ niedrigen Häufigkeit auftreten müssen, die hätte man da schon finden müssen. Genau, und auch gerade in der aktuellen Situation, glaube ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich der Weg sein kann, dass wir zurück zu einem normalen Leben kommen. Und ich kann mir nichts Besseres vorstellen zurzeit, als dann doch die Hoffnung zu haben, dass sich da was tut.
Was ist denn ein RNA-Impfstoff? Was ist denn eine RNA überhaupt?
RNA ist sozusagen Pi oder eine Abschrift jetzt quasi in den menschlichen Zellen von der DNA. Das heißt, da wird so diese Leiter, genau das Bild ist, glaube ich, ganz gut, das wird nochmal genutzt und dann macht man mehr eine Matrize davon. Dann macht man quasi halt mit einem ähnlichen Molekül RNA, also man macht diese Matrize und diese Matrize, die wandert dann aus dem Zellkern in die Zelle und dort wird mit dieser Matrize werden die Proteine hergestellt und Proteine sind eben das, was das Leben so am Laufen hält. Und das sind Moleküle, die sind eigentlich nicht sehr stabil. Weil man hat überall, auch auf den Händen und so weiter, RNAsen. Also das sind Enzyme wieder, also wieder Proteine, die was machen. Und diese RNAsen, die spalten RNA. Das heißt dann halt, wenn man im Labor mit RNA arbeiten will, dann muss man sehr steril arbeiten. Man muss diesen RNAsen wegbekommen, weil sonst zerfällt einem das, mit dem man arbeiten will. Und dann hat man eben nichts, was man sehen kann. Also man hat, und bei diesen RNA Impfstoffen sehen wir jetzt schon, dass die eben nicht so stabil sind, auch von der Haltbarkeit her. Der eine Impfstoff, der da war, der muss bei minus 70 Grad gelagert werden. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Und RNA ist per se erstmal nicht gefährlich. Es gibt natürlich bestimmte RNA-Viren, heißt das, die durchaus auch mit Krebs in Verbindung gebracht werden. Aber bei diesen Impfstoffen tut man natürlich tunlichst alles, damit diese Sequenzen, diese Bereiche, die in die Richtung gehen könnten, dass es dann doch auch Krebs auslösen werden kann, die werden ja nicht in diese Strukturen eingebaut. Und bei der Entwicklung von den Impfstoffen, da werden ganz besondere Tests nochmal gemacht, dass man ausschließen kann, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass eben halt keine Mutationen, die Krebs verursachen könnten, durch ein Medikament hervorgerufen werden. Also die Tests sind alle gelaufen.
Bei den Medikamenten, aber auch gerade bei den Impfungen, ist es natürlich ganz wichtig, dass die nicht krebsauslösend oder keimbahn verändern sind. Aber das kann ja auch keine ganz neue Fragestellung sein, sondern das muss ja für alle Medikamente gelten, dass die eben genau diese Nebenwirkungen nicht machen, oder?
Genau, halt jedes Medikament muss darauf getestet werden und so, man muss ja auch, wenn man ein neues Medikament entwickelt, sich genau überlegen, was hat man denn da für einen Stoff? Und das ist natürlich gut, dass man heutzutage auf eine lange naturwissenschaftliche, quasi halt Entwicklung zurückblicken kann. Das heißt, man hat ja sehr viele Kenntnisse inzwischen von diversen Bestandteilen der Zelle und da gehört auch RNA dazu. Also darauf greift man zurück und dann wird jeder Impfstoff nochmal genau getestet. Also man testet das in Zellkultur, man testet das mit Bakterien und man hat auch viele Tierversuche, die gemacht werden, bevor es auch bei Menschen getestet wird.
Hier sind ja einige dieser Studien zum Beispiel in Brasilien durchgeführt worden. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, warum sind denn dann diese großen Pharmafirmen nach Brasilien gegangen? Vielleicht deswegen, weil es dort diesen merkwürdigen Präsidenten gibt, der es vielleicht mit der Genauigkeit der Studien nicht so ernst nimmt. Ist das ein plumpes Vorurteil oder wie würdest du das sehen?
Also es ist erstmal so, wenn Medikamente in Europa zugelassen werden, dann ist die Bedingung, dass die Studien, die woanders stattfinden und durchgeführt wurden, den gleichen Standard hatten wie Studien, die in Europa durchgeführt werden. Genau, sonst wird hier in Europa nichts zugelassen. Es wird auch dann geguckt, wenn eine Zulassung in Europa ist, dass auch dann Inspektionen vor Ort stattfinden. Also es wird auch überprüft, dass die Standards gehalten werden. Und ich denke natürlich, ein Punkt nach Brasilien zu gehen war, ich kann nur ein bestimmtes Medikament oder einen Impfstoff testen, wenn ich gerade ein akutes Infektionsgeschehen habe, Bei uns war es jetzt im Sommer zum Glück so, dass sehr wenige positive Corona-Fälle war und da kann ich dann halt nicht ausreichend testen, ob dann so ein Impfstoff eine Infektion verhindert, wenn sowieso nur 1-2% zum Beispiel der Menschen krank werden würden. Da müsste ich wirklich in solche Patientenzahlen gehen, das ist gar nicht durchführbar. Und deswegen gehe ich natürlich dann dahin, wo es auch die Krankheit gibt. Und das war dann so während des Sommers in Brasilien. Ich kann mir durchaus vorstellen, ich meine, es laufen sowieso sehr viele Studien, dass auch jetzt im Winterhalbjahr natürlich auch wieder mehr Studien in Europa stattfinden, einfach weil wir jetzt leider dann auch diese aktuellen Zahlen haben.
Jetzt gab es ja auch bei dieser Studie zumindest in Brasilien nicht nur einen Erkrankten, sondern es gab sogar einen Todesfall. Daraufhin wurde ja diese Studie unterbrochen. Das ist natürlich erstmal ganz tragisch, dass sowas überhaupt passiert, aber gibt es sozusagen Vorkehrungen für den Fall, dass so etwas passiert, wie man damit umgeht?
Also generell ist es so, dass klinische Studien so nach internationalen Standards und das heißt gute klinische Praxis, dass diese Studien nach dieser guten klinischen Praxis durchgeführt werden müssen. Und da gibt es bestimmte Regeln. Also da kann nicht ein Arzt einfach die Behandlung machen, sondern es gibt einige Organe, die mit drauf gucken, wie diese Studie läuft. Und wenn Pharmafirmen solche Studien durchführen, dann haben sie die Rolle des Sponsors. Und da gibt es bestimmte Verpflichtungen, wenn was passiert. Es muss noch nicht mal ein Todesfall sein, sondern nur, wenn man schon sieht, dass ein Patient ins Krankenhaus kommt, dann hat der Arzt die Verpflichtung, dass er diese Information, Achtung, mein Patient ist mit, sagen wir mal, einem Beinbruch ins Krankenhaus gekommen, dann muss das innerhalb eines Arbeitstages an die Pharmafirma dann quasi halt als Information schicken.
Also auch ein Beinbruch, keine Ahnung, fällt jemand irgendwie von der Leiter, bricht sich ein Bein und der ist in der Studie gewesen. Da gibt es ja die zwei Optionen. Entweder hat er den Wirkstoff bekommen oder er hat ein Placebo bekommen. Dann würde dieser Beinbruch gemeldet werden?
Das würde der Beinbruch gemeldet werden, wenn der Patient dann deswegen ins Krankenhaus kommt. Genau. Und so gibt es einige Kriterien, wo gesagt wird, das sind Situationen, du lieber Arzt, das musst du jetzt der Pharmafirma halt quasi mitteilen, dass das passiert ist. Und da gibt es auch die Möglichkeit, je nach Risikoprofils meines Medikaments kann ich auch sagen, ich bestimme eine Kondition, eine bestimmte Krankheit, die muss der Arzt auf jeden Fall weiterleiten. Nicht nur, wenn der Patient ins Krankenhaus muss. Und das macht man dann je nach Medikament. Und so gibt es noch mehrere Schritte, wo man halt während der laufenden Studie halt wirklich nach der Sicherheit der Patienten sehr genau guckt. Erstmal, dass die Firmen sehr genau informiert werden und auch die Pharmafirmen haben dann eine Verpflichtung, innerhalb bestimmter Zeitfristen diese Vorfälle auch an die Behörden und Ethikkommissionen weiterzuleiten. Das heißt, die gucken in der laufenden Studie auch schon mit drauf, was passiert denn da.
Das heißt, wenn es da zu einem Stopp kommt und die Studie dann anschließend weitergeführt wird, dann ist das durchaus erstmal etwas, was im Rahmen dieser Studien passieren kann und was jetzt nichts Ungewöhnliches ist.
Genau, also diesen Prozess, dass ich eine Studie stoppen kann, weil ich denke, hups, da ist was, das muss ich mir jetzt genau übergucken. Der ist schon beschrieben, wie ich dann vorzugehen habe. Und wenn ich so einen Fall habe, wo ich denke, ich möchte erst wissen, was da passiert ist, bevor neue Patienten oder Probanden eingeschlossen werden, dann kann eine Pharmafirma erstmal sagen, Achtung, ich unterbreche die Studie erstmal. Auch das muss der Behörde gemeldet werden. Das kann nicht die Pharmafirma einfach machen und macht das für sich und sagt es keinem, sondern die Pharmafirma muss auch das berichten. Genauso kann natürlich auch eine Behörde jetzt sagen, Achtung, wir haben uns das beguckt und wir denken, du musst jetzt die Studie stoppen. Die Möglichkeit gibt es auch. Aber wenn man sieht, da sind 40.000 Probanden eingeschlossen worden, weil halt bei so einer großen Anzahl von Menschen kommt es leider vor, dass es Todesfälle gibt. Aber in Studien gucken wir mal besonders gründlich drauf, weil da will ich natürlich halt wirklich genau wissen, was hat zu dem Todesfall geführt. Ist das eine Situation, die mit meinem Medikament zu tun hat? Oder ist das eine Situation, die auch in der normalen Bevölkerung passieren könnte?
Brauchen wir eine ganz schön große Excel-Datei, um 40 Leute zu verwalten, was?
Es gibt gute Datenbanken.
Um nochmal kurz auf diese Mikrobiologen aus dem ersten Fragenteil zurückzukommen. Gibt es eigentlich innerhalb der Biologen auch so Vorurteile gegen Mikrobiologen? Das hört man so ab und zu.
Das sind keine Vorurteile. Es ist wie bei Medizinern, wo man sagt, okay, ein Kinderarzt ist natürlich anders als ein Chirurg oder so, dass man schon sagen kann, die sind unterschiedlich. Bei den Mikrobiologen denke ich manchmal, vielleicht gibt es da gewisse Ähnlichkeiten zu den Bakterien, die auch noch nicht ganz so kommunikativ sind wie jetzt Tiere.
Letzte Frage. Eine große Behauptung ist ja immer, dass diese Studie, dass diese Medikamente oder diese Impfungen jetzt sehr viel schneller zugelassen wurden, als man das in der Vergangenheit gemacht hat und dass man deswegen zu schnell war und bestimmte Sicherheitsstandards nicht eingehalten hat. Ist das so?
Also man hat sich hier genau beguckt, halt, wo kann ich welchen Schritt beschleunigen. Und erstmal der Start vom Impfstoff, der konnte schon beschleunigt werden, weil man auf die Ergebnisse zurückgreifen konnte, die man durch die Impfstoffe gegen Ebola gewonnen hatte. Also ich habe schon nicht bei Null angefangen, sondern ich war, sagen wir mal, schon ein, zwei Schritte weiter. Und normalerweise macht man schon halt diverse Schritte hintereinander. Es gibt schon Möglichkeiten, wie man halt solche Sachen geschickt ineinander schachteln kann, sodass man Zeit spart. Da ist zum Beispiel am Schluss bei den Phase-3-Studien ist es eigentlich so, dass erst die Phase-3-Studien abgeschlossen werden. Es werden alle Daten gesammelt und ausgewertet, bevor man dann die ganzen Daten zur Zulassung bei den Arzneimittelbehörden einreicht. Und auch das wurde jetzt hier beschleunigt, indem die Behörden schon in die laufenden Studien mit reingucken. Das heißt Rolling Review Verfahren. Also sie bekommen das nicht erst dann zur Vorlage, wenn alles abgeschlossen wurde, sondern gucken laufend rein. Und dadurch kann auch schon mal sehr viel Zeit gespart haben. Und so gibt es verschiedene Schritte, die man alle genutzt hat, um das wirklich sehr zu beschleunigen, weil jetzt einfach die Notwendigkeit ist, dass man es doch wesentlich.
Trotzdem würdest du sagen, man hat zwar Dinge beschleunigt, aber man hat jetzt keine, man geht jetzt hier keine höheren Sicherheitsrisiken ein. Also in Russland ist es ja, glaube ich, passiert, weil man dort auf die Phase-3-Studien, wie man sie normalerweise tut, verzichtet hat, oder?
Ich würde es so sagen, dass man in Europa sicher sein kann, dass da keine Abstriche gemacht werden. Wenn man selber Studien, klinische Studien durchführt, dann ist einem nicht ganz wohl bei dem Gedanken, wenn man in China sieht, dass da erstmal, ich glaube, auch Militärangehörige geimpft wurden, weil das ist dann doch immer ganz wichtig, also auch wenn Studien laufen, das ist Freiwilligkeit. Also der Proband muss informiert sein, genau, der muss freiwillig zugestimmt haben, dass er halt an der Studie teilnimmt. Und bei Militärangehörigen, ja, ich weiß nicht, das war dann halt schon so ein Bereich, wo ich mir dachte, so richtig wohl würde ich mich dabei nicht fühlen. Genau, und dann halt, wie gut, dass man sich in Europa dann drauf verlassen kann, dass es da wirklich die Freiwilligkeit besteht.
Ich bedanke mich für deine Insights und wir sehen uns gleich zum Abendessen in der Küche.
Genau, ich bedanke mich auch mit der Option, dass ich, genau so als Biologe bekomme man ja viele Fragen gestellt, wo ich mir immer denke, man braucht als Biologin eigentlich ein extra Seminar für alle Fragen, die man im Laufe des Lebens so gestellt bekommt, halt welche Kräuter soll ich im Garten pflanzen, man wählt sich und so weiter. Und ich habe mich gefreut.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.
Nächstes Mal unterhalten wir uns über Wellensittiche.